Fundamentalismus wird heute auch in Europa vor allem mit dem Islam in Zusammenhang gebracht. Dies ist eine verhängnisvolle Betrachtungsweise, auch wenn sie seit den Terroranschlägen vom 11. September 01 in New York nachvollziehbar ist. Weitere Anschläge haben dieser Haltung Auftrieb gegeben, insbesondere jene von Madrid und jene von London. Umso wichtiger ist es, fundamentalistisches Denken losgelöst von konkreten Erscheinungsformen oder von konkreten Ereignissen zu betrachten. Erlauben Sie mir deshalb einleitend zu beschreiben, was ich hier für dieses Thema unter Fundamentalismus verstehe. Fundamentalismus basiert immer auf einer absolut gesetzten Wahrheit. Diese Wahrheit kann nicht diskutiert werden. Sie ist von einer höheren Warte vorgegeben, im religiösen Fundamentalismus von einer göttlichen Instanz oder von einer göttlich vorgegebenen Schrift. Fundamentalismus ist somit immer antipluralistisch. Es darf keine Diskussion über die absolut gesetzte Wahrheit stattfinden, insbesondere nicht mit Personen, die sich der absolut gesetzten Wahrheit nicht anschließen wollen. Wo kämen wir hin? Dies ist auch der Grund, warum Fundamentalismus über kurz oder lang in Gewaltanwendung ausartet. Die Undiskutierbarkeit der absoluten Wahrheit hat zur Folge, dass die Ungläubigen verfolgt werden, dass sie entweder durch Gewaltanwendung überzeugt werden, überzeugt habe ich in Anführungsstrichen gesetzt, oder, wenn das nicht möglich ist, dass sie vernichtet werden müssen. Hinzu kommt im fundamentalistischen Denken, dass jene Kategorie, aus welcher die absolute Wahrheit abgeleitet wird, übersteigert wird und alle anderen Wahrnehmungsbereiche der einzelnen Person nicht nur dominiert, sondern geradezu zum Verschwinden bringen soll. Was meine ich mit dieser Definition? Ein nicht-fundamentalistisches Denken stellt gleichzeitig auf verschiedene Lebensbereiche ab, aus denen die vielfältigsten Informationen gewonnen werden, die sich auch durchaus widersprechen können. Wir wissen ja jedenfalls, je älter wir werden, dass das Leben dann besser gelingt, wenn wir uns damit abfinden, dass es widersprüchlich ist. Aus diesem vielfältigen Spektrum von Wahrnehmungen kristallisiert sich im Hinblick auf ein bestimmtes Problem dann eine Meinung heraus, abhängig auch von der Meinung anderer Personen und im Austausch mit diesen. Was ich jetzt eben gesagt habe, ist nichts anderes als eine Definition von Demokratie. Dieser Ablauf wird durch den Fundamentalismus bewusst verhindert. Im religiösen Fundamentalismus wird der religiöse Deutungsanspruch verabsolutiert. Er soll alle anderen Deutungsansprüche aus anderen Lebensbereichen verdrängen und sie gleichsam vom Tisch wischen. Es soll gar keine anderen Wahrnehmungen mehr geben. Die Kriterien, die ich eben genannt habe, können aber nicht nur religiös umgesetzt werden. Obschon Fundamentalismus ursprünglich immer aus dem Bereich der Religion kommt. Genau dasselbe kann deshalb über den nationalen und den ethnischen Fundamentalismus gesagt werden. Im nationalen Fundamentalismus wird der nationale Deutungsanspruch verabsolutiert. Es zählen nur noch die Nation und jene Menschen, welche ihr angehören oder sich zu ihr bekennen. Oder im ethnischen Fundamentalismus wird der ethnische Deutungsanspruch verabsolutiert. Es zählen nur noch die ethnische Gruppe und jene Menschen, welche ihr angehören. Ich habe das selber, die 5 Jahre, als ich in Sarajevo gearbeitet habe, immer wieder verfolgen können, wie diese Mentalität Leute von innen heraus zerfrisst. Fundamentalismus ist immer verbunden mit einem Auserwähltheitsanspruch. Beim religiösen Fundamentalismus kommt dieser Auserwähltheitsanspruch direkt zum Ausdruck, beim nationalen und ethnischen Fundamentalismus indirekt. Deshalb bleiben die verschiedenen Erscheinungsformen des Fundamentalismus immer unterschwellig miteinander verbunden. Die erste und ursprüngliche Erscheinungsform ist die religiöse, und diese schwingt in den späteren Erscheinungsformen immer mit. Wie auf diesem Instrument bewusst und zielgerichtet gespielt werden kann, hat vor allem der ethnische Fundamentalismus aufgezeigt. Die Kriege im Balkan der 90er Jahre waren keine Religionskriege, sondern die Führer der ethnischen Gruppen bedienten sich der religiösen Symbolik zur Verstärkung der ethnischen Identität, die alle anderen Wahrnehmungskategorien zum Verschwinden bringen sollte. Wenn man sich in Europa mit dem fundamentalistischen Islam befasst, das machen alle Medien jetzt ganz intensiv, dann ist es nützlich, auch die eigene Geschichte vor Augen zu haben. Beispiele für Politik als religiöse Mission und für die daraus hervorgehende fundamentalistisch begründete Gewaltanwendung gibt es in der Geschichte Europas und des Vorderen Orients noch und noch. Ich erwähne hier nur einige wenige. Seit der Erfindung der Schrift, also seit der schriftlichen Geschichtsüberlieferung, lesen wir, zum Beispiel im Alten Testament, von unzähligen Kriegen, die religiös begründet worden sind. Von einer religiös-nationalen Begründung können wir damals noch nicht reden, weil damals gab es das Volk Israel und die Völker in der Nachbarschaft. Die Nation wurde ja erst viel später erfunden. Darauf werde ich zurückkommen. In späteren Zeiten, ich weiß, ich mache hier einen Riesensprung, in späteren Zeiten sind die Kreuzzüge zu erwähnen, durch die christliche Könige und Päpste in Europa das Heilige Land wieder unter ihre Kontrolle bringen wollten. Vorangegangen war eine rasche, ebenfalls religiös begründete geografische Ausdehnung des Islam, die sich durchaus kriegerischer Mittel bediente und sich in Europa bis zu den Pyrenäen und später bis vor Wien bewegte. Die Iberische Halbinsel wurde durch die Christen zurückerobert, was notabene religiös begründet wurde, Jahrhunderte dauerte und erst im 15. Jahrhundert seinen Abschluss fand. Nun gab es aber auch das Umgekehrte, das Bemühen, religiös bedingte Gewaltanwendung zu verhindern oder sogar die religiöse Dimension im Sinne der Garantie des Friedens einzusetzen. Da würde ich eben lieber von der religiösen Dimension sprechen. Ich glaube, der Begriff religiöse Mission wäre in diesem Zusammenhang fehl am Platze. Die erste erfolgreiche Bemühung in dieser Richtung, die ich hier erwähnen will, beginnt in Europa im 16. Jahrhundert, kurz nach dem Ausbrechen der Reformation. Im Augsburger Religionsfrieden von 1555 wurde das Staatskirchenrecht in Deutschland dahingehend weiterentwickelt, dass man ihm den wohlbekannten und prägnanten lateinischen Satz «cuius regio, eius religio» einverleibte. Dies bedeutet, dass der Landesfürst die Religion bestimmen sollte und, mit gewissen Ausnahmen, die Sekten verboten wurden. Wer sich der Landesreligion nicht anschließen wollte, musste in eine Gegend auswandern, in welcher landesweit seine oder ihre Religion, seine Religion dürfte damals richtiger sein, für gültig erklärt worden war. Ich sage, musste auswandern. Das Entscheidende ist, durfte auswandern, anstelle dessen totgeschlagen zu werden. Mit dieser Regelung sollten religiöse Konflikte vermieden werden. Es handelte sich gleichsam um eine Teilsäkularisierung. Wie wir wissen, hat diese Regelung Gewaltanwendung dann doch nicht verhindern können. Von Mitte des 16. bis Mitte des 17. Jahrhunderts wurde Europa von Religionskriegen erschüttert, kulminierend im Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648. 100 Jahre Krieg führten in Europa dazu, dass praktisch ein Drittel der gesamten Bevölkerung eines gewaltsamen Todes starb. Man muss sich einmal vorstellen, ein Drittel der ganzen europäischen Bevölkerung. Aufgrund dieser Erfahrung vereinbarten die damaligen Könige und Fürsten 1648 im Westfälischen Frieden, es dürfe in Europa nie wieder aus religiösen Gründen Krieg geführt werden. Im Deutschen Reich wurden die drei Großkirchen, der Katholiken, der Lutheraner und der Reformierten, gleichgestellt. Damit wurde der Absolutheitsanspruch der Religion, welcher die Kriege ausgelöst hatte, begrenzt und definitiv überwunden. Die Einbindung der Religion in die staatlichen Ordnungen, also die definitive Säkularisierung, wurde europaweit festgeschrieben. Die Staaten verpflichteten sich gegenseitig zu diesem Schritt. Was den religiösen Fundamentalismus anbelangt, hat Europa die Politik als religiöse Mission mit dem Westfälischen Frieden definitiv überwunden. Nicht aber, und darauf werde ich zurückkommen, den nationalen und den ethnischen Fundamentalismus. Interessant ist nun für das hier zur Diskussion stehende Thema, dass diese definitive Säkularisierung der Religion das Resultat einer langen Vorgeschichte war. Schon während des Mittelalters hatten Politik und Religion in Europa keine Einheit gebildet, sondern Kirche und Staat hatten immer gegeneinander gekämpft. Und Staaten gab es viele. Große Reiche haben sich nie lange halten können. Das letzte war unter Karl dem Großen und das auch nicht lange. Die politische Ordnung war somit immer auf Differenzierung angelegt. Aufgrund des Dualismus zwischen Religion und Staat hatte Europa die Zeit der fundamentalistischen Absolutheitsansprüche bereits im 16. Jahrhundert längst hinter sich gelassen, sowohl religiös als auch politisch. Europa war damals an sich kein guter Boden für irgendwelche Fundamentalismen. Aber die Konfessionalisierung der Religion, die mit der Reformation einsetzte, leitete dann dazu eine Gegenbewegung ein. Die Konfession, Confessio, auf Deutsch übersetzt Bekenntnis, welches Absolutheit und Universalität beanspruchte, bemächtigte sich auch der Politik. Weil die politische Ordnung in Europa bereits differenziert war, weil also eine Vielfalt von Mächten und Staaten vorhanden war, deren sich die verschiedenen Konfessionen bemächtigen konnten, entstand die ungeheure Gewaltbereitschaft, welche unvermeidbar zu einer neuen Qualität der konfessionellen Glaubenskriege führte, allen voran zum Dreißigjährigen Krieg. Nicht nur bemächtigten sich die Konfessionen der verschiedenen Staaten, es war auch umgekehrt. Die Könige und Fürsten nahmen je nach Nützlichkeitsüberlegungen verschiedene Konfessionen in Anspruch und das ist gar nicht so weit entfernt von dem, was wir in den 90er Jahren traurigerweise im Balkan haben beobachten können. Aber nun passierte etwas Wichtiges. Genau dieselbe Ausgangslage hat nun schon bald und logischerweise auch den Friedensschluss ermöglicht, indem dieselben Politiker, welche den Krieg herbeigeführt hatten, in einem bestimmten Zeitpunkt dann wieder den Frieden erreichen wollten. Ein fundamentalistischer Monismus, in welchem die Religion die einzige und letzte Norm ist, hat bei diesen Leuten gar nicht Fuß fassen können. So unterschieden sie weiterhin zwischen der kirchlich-religiösen und der staatlich-politischen Fürsorge für ihre Untertanen. Und deshalb konnten sie umdenken, als es sich zeigte, dass der Krieg sowohl Staat und Gesellschaft als auch die Kirchen ins Verderben stürzen könnte. Der längst gegebene Dualismus zwischen Religion und Politik hatte zur Folge, dass die Konfessionalisierung der Religion in Europa selbst wieder einen Säkularisierungsschub auslöste. Ich finde das höchst interessant. Der Historiker Heinz Schilling nennt diese Vorbedingung, die aus dem Mittelalter herrührte, die, Zitat, alteuropäische Säkularisation. Sie habe dazu geführt, dass die weltlichen Friedensbemühungen auch eine sakrale Dimension erhalten hätten. Mit anderen Worten, die Architekten des Friedensschlusses waren sich dessen bewusst, dass die religiöse Dimension in die staatlich-politische Dimension einbezogen werden musste. So gelang es damals aufgrund des alten europäischen Dualismus aus dem Mittelalter, das religiöse Engagement letztlich in den Frieden zu kanalisieren. Der Westfälische Friede bildet deshalb eine Art Epochenschwelle. Er beinhaltet eine neue Philosophie und weist dadurch auch über seine konkreten Regelungen hinaus. Dieser Aspekt ist von einiger Bedeutung. Der Westfälische Frieden wird meistens unter dem Oberthema Säkularisierung abgehandelt. Dass er auch sakrale Elemente beinhaltet, wird selten erwähnt. Aber wenn Sie einmal die Möglichkeit haben oder schon da gewesen sind, in Münster ins Rathaus zu gehen, wo der Westfälische Friede zur Hälfte abgeschlossen wurde, dann spüren Sie diese sakrale Dimension. Und was die alteuropäische Säkularisation anbelangt, die ich nach Schilling zitiert habe, wäre es eigentlich gut, diese ins Stammbuch einiger der Herren zu schreiben, die plötzlich wieder mit dem Argument des alten Europa im negativen Sinne zu argumentieren begonnen haben. Nun möchte ich aber zu den religiösen Missionen in der Politik der Gegenwart kommen. Es wird wohl nicht bestritten werden können, dass in der heutigen Politik religiöse Elemente eine große Rolle spielen. Es wurde in den einleitenden Worten bereits erwähnt. Neben der Darstellung der religiösen Mission in der Politik, welche zu fundamentalistischer Gewaltanwendung führen kann, geht es mir im Folgenden auch darum aufzuzeigen am Rande, wie religiöse Elemente befruchtend und damit eben nicht fundamentalistisch in die Politik einfließen können. Ich nenne das jetzt die religiöse Dimension. Ein erstes und grundlegendes Beispiel habe ich mit dem Westfälischen Frieden ja bereits erwähnt, nur liegt das schon etwas lange zurück. Zur Politik als religiöse Mission und zum Fundamentalismus kommt uns zunächst spontan, ich habe es schon einmal gesagt, der militante Islamismus in den Sinn. Sie werden von mir sicher nicht erwarten, dass ich nicht auch im gleichen Zuge das religiöse Gegenstück erwähne. Was der US-amerikanische Präsident leider und fälschlicherweise mit der Bezeichnung Krieg gegen den Terrorismus versehen hat, wird von ihm selber und in seinem Land von einem Teil der Bevölkerung auch religiös begründet. Durch Begriffe wie Achse des Bösen und ähnliche Umschreibung sowie durch Angriffe technologisch höchst gerüsteter Truppen auf Staaten islamischen Glaubens fühlt sich die islamische Welt gedemütigt. Der ägyptische Autor Ala al-Aswani hat die Lage so umschrieben, Zitat, gedemütigte Menschen sind wunderbares Rohmaterial für Terrorismus. Ende des Zitates. Oder es kommt zu Stellungnahmen wie kürzlich jener des religiösen Oberhauptes im Iran, Ali Khamenei, der zum Libanonkrieg 2006 Folgendes sagte, ich zitiere, der Hezbollah hat den arabischen Völkern die Würde, die jahrzehntelang verletzt wurde, zurückgegeben. Ende des Zitates. Auf beiden Seiten dieser Auseinandersetzung werden religiöse Argumente zur Rechtfertigung von Gewaltanwendung eingesetzt. Und dieser Gewaltanwendung ist eine Politik vorausgegangen, welche ganz bewusst religiöse Ressentiments geschürt hat, beziehungsweise die Demütigung der anderen Seite, wenn auch nicht unbedingt gewollt, so doch in Kauf genommen hat. Ich werde hier wohl nicht klarstellen müssen, dass ich Terrorismusbekämpfung für absolut notwendig halte. Dieser fordert eine effiziente internationale Zusammenarbeit aller Staaten auf der Ebene von Polizei und Geheimdiensten, aber immer auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit und unter Einhaltung der international vereinbarten Garantien der Menschenrechte. Wenn in der Bekämpfung des Terrorismus auch nur kleine Elemente fundamentalistischen Denkens zum Ausdruck kommen, dann wird genau jene Gewaltspirale in Gang gesetzt, welche sich islamistische Terroristen nur wünschen können. Letztlich haben wir es mit der Frage des Verhältnisses zwischen Religion und Politik zu tun, wie ich es für den Westfälischen Frieden bereits skizziert habe. Krieg ist eine Frage der Gewaltanwendung, Frieden ist eine Frage der Politik und der Diplomatie. Oder anders gesagt, der Krieg beendet die Politik und die Diplomatie schlagartig. Und wenn der Krieg zunächst wieder in Waffenstillstand und nachher in Frieden übergeführt werden soll, braucht es wieder zuerst die Diplomatie und dann die Politik. In Europa wird zurzeit immer deutlicher wahrgenommen, dass bei uns das Verhältnis zwischen Religion und Politik ein anderes ist als in den Vereinigten Staaten. Da dieses Verhältnis zurzeit friedenspolitisch sehr relevant ist, möchte ich in einem kurzen Exkurs die historischen Hintergründe erwähnen. In der Französischen Revolution 1789 wurden König und Adel zugunsten des Volkes entmachtet, aber auch den Geistlichen wurde der politische Einfluss radikal aberkannt. Es wurde eine ganz strikte Trennung von Kirche und Staat eingeführt, die noch heute unter dem Begriff der Laïcité bekannt und wirksam ist. Damit wollte man sicherstellen, dass die Geistlichen auf die Politik keinen Einfluss mehr nehmen konnten. In diametral umgekehrter Richtung ging die Entwicklung in Amerika, und zwar begann das schon viel früher, nämlich im 17. Jahrhundert. Als damals die große Auswanderung über den Atlantik begann, spielten die Puritaner eine wichtige Rolle. Sie gingen davon aus, dass ihre Religionsgemeinschaften die öffentliche Ordnung schlechthin darstellten. Deshalb brauchten sie gar keinen Staat. Sie lehnten diesen kategorisch ab und befürworteten stattdessen die Theokratie im Sinne eines Gottesstaates. Weil sie in England scheiterten, da war sogar der König als Oberhaupt der anglikanischen Kirche eingesetzt worden, das ist das diametrale Gegenteil eines Gottesstaates. Weil sie scheiterten, beschlossen sie, ihre Pläne in Amerika umzusetzen. Ihnen folgten schon bald andere Religionsgemeinschaften, die zwar religiös andere Anschauungen hatten, aber was die öffentliche Ordnung anbelangt, ebenfalls an den Vorstellungen der Puritaner sich orientierten. Von Anfang an gab es in Amerika in vielen der entstandenen Kommunen eine Art von Demokratie. Die demokratische Mitwirkung war aber gebunden daran, dass man Mitglied in der Religionsgemeinschaft geworden war. Man musste also dort aufgenommen worden sein, nach religiösen Kriterien, sonst konnte man auch über die weltlichen Dinge nicht mitbestimmen. Dass in Amerika diese Entwicklung einsetzte, nachdem in Europa durch den Westfälischen Frieden die Religion ein für alle Mal in der Staatlichkeit untergeordnet worden war, ist kein Zufall. Es war nämlich diese Rangfolge zwischen Staat und Religion, welche viele Auswanderer nach Amerika nicht akzeptieren wollten, jedenfalls jene, welche aus religiös-weltanschaulichen Gründen emigrierten. Sie wollten eine Antithese schaffen zu dem als gottlos empfundenen Europa. Religion durfte keiner wie immer gearteten Staatlichkeit unterworfen werden. Dem Schutz der Religion vor staatlicher Bevormundung dient in den Vereinigten Staaten eine strikte Trennung von Kirche und Staat. Während in Frankreich durch diese Trennung der Staat vor dem Einfluss der Religion bewahrt werden soll, dient die Trennung jenseits des Atlantiks umgekehrt dazu, die Religion vor jeglichem Einfluss des Staates zu beschützen. Trennung von Kirche und Staat ist somit nicht gleichbedeutend mit Trennung von Religion und Politik. In Frankreich wurde Kirche und Staat in der Absicht getrennt, Religion und Politik auseinanderzuhalten. Und das hat ganz Europa entscheidend beeinflusst. In den Vereinigten Staaten werden Kirche und Staat in der Absicht getrennt, Religion ungehindert in die Politik einfließen zu lassen. Jetzt mache ich einen Sprung wieder zurück zur Französischen Revolution und zur Gründung der Vereinigten Staaten. Das ist also 150 Jahre nach dem Westfälischen Frieden. Als 1789 die Französische Revolution begann, war die Amerikanische Revolution bereits abgeschlossen, nämlich mit der Gründung der Vereinigten Staaten als Nationalstaat 1778. Dabei ging es um etwas ganz anderes als in Europa. In Amerika musste ein Staat erst geschaffen werden, ohne ein Staatsvolk mit gemeinsamer Herkunft, denn die Bewohner dieses Landes waren alle individuell aus verschiedenen Herkunftsländern eingewandert. Um eine gemeinsame Identität zu schaffen, wurde auf etwas abgestellt, was allen Einwanderern gemeinsam war, nämlich die Suprematie der Religion über die Staatlichkeit. Und deshalb wurde die US-amerikanische Nation religiös untermauert. Diese Ausgangslage führte dazu, dass sich die US-amerikanische Nation anders definiert als die Nationen in Europa, obschon es sich formal beidseits des Atlantiks um Nationalstaaten handelt. Bei der Begründung von Nationalstaaten in Europa im ausgehenden 18. Jahrhundert stand den Nationen eine religiöse Untermauerung nicht mehr offen, nachdem die Einbindung der Religion in die Staatlichkeit schon mehr als ein Jahrhundert früher stattgefunden hatte und festgeschrieben worden war. Die religiöse Begründung der US-Nation kommt unter anderem darin zur Geltung, dass sich die Vereinigten Staaten als eine von Gott auserwählte Nation betrachten. Heute äußert sich dies vor allem auch in moralischen Kategorien, indem diese Nation gleichsam für das Gute in der Welt steht. Sie hat von Anfang an den Anspruch an sich gestellt, die Dinge besser zu machen als die anderen Nationen. Und das Gute, das in dieser Nation verwirklicht ist, muss auch in die Welt hinausgetragen werden. Die US-Nation hat eine klare Mission. Das muss nicht ein Auftrag von Gott sein, wie es offenbar der gegenwärtige US-Präsident ab und zu formuliert. Auch viele nicht besonders religiöse, also durchaus liberale Amerikaner, gehen davon aus, dass ihr Land eine Mission in der Welt habe, weil das Gute auf ihrer Seite liege, also aufgrund einer Art moralischen nicht nur Überlegenheit, sondern auch aufgrund einer moralischen Verpflichtung. Dass wir analoge Erscheinungen, und zwar noch viel ausgeprägter, im islamistischen Selbstverständnis finden, darf uns nicht erstaunen. Nicht umsonst sind dies die beiden Pole der Hauptgegenspieler in dem Geschehen, das vor mehr als 10 Jahren vorausschauend als Clash of Civilizations bezeichnet worden ist. Leider eine Art sich selbst erfüllender Prophezeiung. Und damit komme ich nun auf die beiden Begriffe, die für die Erscheinungsformen des Fundamentalismus ganz zentral sind, nämlich Gleichheit und Recht. Wie bereits erwähnt, wurde das Völkerrecht also das Recht zwischen den Staaten, 1648 mit dem Westfälischen Frieden erfunden und damit die Vorstellung der Staatengleichheit. Diese Staatengleichheit ist nötig, sonst gibt es kein Völkerrecht, sonst gibt es die Dominanz eines Staates über alle anderen Staaten. Und die Vorstellung von Staatengleichheit steht jeglicher Auserwähltheitsvorstellung entgegen. Das wurde im Westfälischen Frieden auch so vereinbart. Mit der Einbindung der Religion in die Staatlichkeit verschwand auch die Auserwähltheitsvorstellung, die religiöse Auserwähltheitsvorstellung der einzelnen Staaten. Die Staatengleichheit wurde aber in späteren Jahrhunderten in Frage gestellt. Je mehr die Nation im 19. Jahrhundert nach der Nationalstaatenbildung, je mehr die Nation zur Ersatzreligion wurde, desto unpopulärer wurde vor allem der Gedanke der Gleichheit der Staaten. Im 19. Jahrhundert hielt man den Westfälischen Frieden schlicht für überholt. Man findet Zitate aus dieser Zeit, die sich sehr abfällig äußern über den Westfälischen Frieden. Jetzt waren die Nationen im eigentlichen Sinne auserwählt. Und daraus entstand der Nationalismus, der wieder zu entsetzlichen Kriegen führte. Die Rituale waren ähnlich wie jene der Religionen einige Jahrhunderte zuvor. Früher waren es religiöse Hymnen, die gesungen wurden, jetzt waren es nationale Hymnen. Früher waren es religiöse Prozessionen für die Kreuzzüge, jetzt waren es nationale Aufmärsche. Die mitgetragenen Fahnen präsentierten nun nicht mehr religiöse Symbole wie früher, sondern nationale oder gar nationalistische. Kurz, mit dem übersteigerten Nationalgefühl konnte dasselbe erreicht werden wie früher mit der übersteigerten Religiosität. Wenn diese Dinge einmal fundamentalistisch absolut gesetzt worden waren. Die neuen Kriege waren nicht weniger verheerend als die früheren Religionskriege und ihren Höhepunkt erreichten sie in den beiden Weltkriegen. Wie sehr diese Phänomene geschichtlich zusammenhängen, zeigt zum Beispiel der Umstand, dass Hitler im Sinn hatte, nach einem Sieg über Frankreich den diesem Land diktierten Frieden in Münster unterzeichnen zu lassen. Dazu findet sich in Goebbels Tagebuch der Hinweis, der Führer denke an eine, Zitat, restlose Liquidation des Westfälischen Friedens, der in Münster abgeschlossen worden ist und den er in Münster beseitigen will. Ende des Zitates. Der Auserwähltheits- und Absolutheitsanspruch und der Fundamentalismus, der in diesem Ansinnen zum Ausdruck kommt, steht vor allem der Gleichheit entgegen. Er erträgt die Gleichheit nicht, weder die Gleichheit der Staaten noch eine Gleichheit der Menschen, geschweige denn die gleiche Würde aller Menschen. Menschenwürde gibt es ja nur als gleiche Würde aller Menschen. Sobald man sich die Menschenwürde nicht mehr als gleiche Würde aller Menschen vorstellt, gibt es die Würde nicht mehr. Auch nicht die Würde jener Menschen, die so definiert haben, dass sie mehr Würde hätten als die anderen. Die Würde der Definitionsmächtigen verschwindet im genau gleichen Moment, wo irgendjemandem auf dieser Erde die Würde aberkannt worden ist. Das wissen noch sehr viele Leute nicht genügend. Aber man kann daran arbeiten, dass das Bewusstsein wächst. Nach 1945 hat Europa deshalb einen neuen Paradigmenwechsel eingeleitet, welcher dem Muster des Paradigmenwechsels von 1648 gefolgt ist. Was im Maßstab 1:1 aus dem Westfälischen Frieden übernommen wurde, auch wenn dies vielen Akteuren der europäischen Integration womöglich nicht bewusst war, ist die Grundlage der rechtlichen Gleichstellung aller Staaten, welche die Voraussetzung bildet für den Abschluss völkerrechtlicher Verträge, selbst wenn sich im politischen Aushandlungsprozess große Staaten leichter einbringen können als kleine Das können wir ja täglich in der Zeitung lesen, wenn wir wieder, also das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen können, das mache ich natürlich als jemand, der aus einem Staat kommt, der erstens klein ist und zweitens leider noch nicht begriffen hätte, wie stark die kleinen Staaten in der EU wären, aber so weit wird es schon noch kommen. Oder nein, Entschuldigung, jetzt habe ich auch einen freudschen Versprecher gemacht. Ich habe gesagt, wären, das gilt für mein Land, wo ich bis jetzt noch wohne, die kleinen Staaten sind verhältnismäßig stärker als die großen. Also, leichter einbringen können als kleine. Grundvoraussetzung für diesen Paradigmenwechsel bildet die Überwindung von Außerweltheitsvorstellungen der Nation. Wer außer Welt ist, kann sich nicht rechtlich einbinden lassen, insbesondere nicht durch andere Nationen, welche man als nicht außer Welt betrachtet. Die Zusammenarbeit mit allen Staaten ist für jene Nationen problematisch, welche von der eigenen moralischen Überlegenheit ausgehen. Da steckt der Schlüssel für ganz viele Erkenntnisse. Ich möchte nicht schließen, ohne mir auch noch einige Gedanken dazu gemacht zu haben, wie wir etwas gegen solche Tendenzen tun könnten. Oder besser formuliert, wie wir friedensorientierte Einstellungen und Grundhaltungen fördern könnten. Auf staatlicher Ebene, respektive auf der Ebene der Respublika in allen Dimensionen, also das ist Nationalstaat, Gliedstaaten darunter, EU, internationale Organisationen, UNO und ihre Sonderorganisationen. Auf diesen Ebenen können wir Außerweltheitsvorstellungen ablehnen, soweit sie auch in Europa immer noch aufscheinen. Das tun sie durchaus, zum Beispiel bei der Ausländerfeindlichkeit. Ausländerfeindlichkeit hat immer irgendwo ein bisschen einen Boden oder ein Teilboden von Außerweltheitsvorstellung der eigenen nationalen Zugehörigkeit. Interessant ist nun aber auch die Frage, gerade in diesem Haus auch, wie nun die Religionsgemeinschaften selber, also die Kirchen, zu dieser Zielsetzung beitragen könnten. Und dazu möchte ich eine ganz klare Aussage machen. So anachronistisch Ihnen dies scheinen mag, ich bin überzeugt, dass wir uns noch heute oder heute wieder mehr denn je an den Errungenschaften des Westfälischen Friedens orientieren dürfen. Kirchen dürfen und sollen politisch Stellung nehmen. Aber sie können sich nicht auf den eigenen Gott, die eigenen Götter oder die Religion direkt berufen, und sie können keinen absoluten Wahrheitsanspruch stellen. Sie müssen einen Akt der Übersetzung leisten und gleichsam eine religionsneutrale gesellschaftliche Forderung formulieren. Dieser Akt der Übersetzung bringt die Forderung in den öffentlichen Bereich der Respublika, der Politik, wo sich diese Forderung dann mit anderen Forderungen religiöser und nicht religiöser Akteure trifft, um öffentlich diskutiert zu werden. Habermas hat ja kürzlich eine interessante Weiterentwicklung seiner Ideen gemacht. Er hat gesagt, in diesem Prozess hätten eigentlich die nicht religiösen Akteure auch die Aufgabe, den Religiösen beim Übersetzungsprozess zu helfen. Das ist eine Weiterentwicklung seiner früheren Ideen. Ich finde das höchst interessant. Vielleicht stehe ich jetzt auch darum hier und versuche dazu zu referieren. Aber jetzt geht es einen Schritt weiter. Religionsgemeinschaften, Kirchen sollten auch selber dazu beitragen, die eigene religiöse Mission in der Politik zu verhindern. Also genau jenes Element, welches zu fundamentalistischer Betrachtungsweise führen kann. Also von der religiösen Mission zur religiösen Dimension. Zum Beispiel sollten sie ihre eigene Einbindung ins Recht, und zwar nicht nur ins Kirchenrecht, sondern ins staatliche Recht, befürworten. Sie sollten diese Einbindung nicht nur verlangen, sondern sie sollten sie selber lehren, und zwar sichtbar, erkennbar für die Leute von außen. Innen lehren gegen außen nicht lehren, da muss man vorsichtig sein, aber dokumentieren. Und das bedeutet natürlich auch Einbindung ins Völkerrecht und dessen Standards der Menschenrechte. Wie wichtig das ist, können wir zurzeit in Europa immer deutlicher messen. Ich denke, wenn die Religionen, also die alteuropäischen Kirchen und Religionen, häufiger davon sprechen würden, dass sie das einmal ganz schmerzhaft tun mussten und wie das war, dann wäre es vielleicht für Einwanderer islamischen Glaubens einfacher zu sehen, warum man von ihnen eigentlich die Einhaltung der Menschenrechte verlangt. Ich denke, in diesem interkirchlichen Dialog ist das ganz wichtig. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist der direkte Umgang mit Auserwähltheitsideologien. Die Kirchen sollten diesen aktiv entgegenwirken, auch den nationalen Auserwähltheitsideologien, und sie sollten auf deren friedensgefährdende Auswirkungen hinweisen. Hier wird die Sache nun besonders interessant und vor allem friedenspolitisch relevant, weil ja nationale Auserwähltheitsvorstellungen ursprünglich aus religiösen Auserwähltheitsvorstellungen hervorgegangen sind. Oder noch pointierter ausgedrückt, die nationalen Auserwähltheitsvorstellungen haben die religiösen, jedenfalls in Europa, gleichsam beerbt. In der Überwindung der eigenen Auserwähltheitsvorstellung sind deshalb die europäischen Kirchen die ältesten oder die langjährigsten Spezialistinnen. Das scheint mir eine ganz wichtige Feststellung zu sein. Sie kennen das am längsten. Von diesem Know-how erhoffe ich mir einiges. Ich erhoffe mir eine Ausstrahlung auf diese Kirchen im weltweiten Kontext. Und das könnte gar nicht so unwichtig sein, wenn ich mir überlege, was da auf anderen Kontinenten noch für Arbeit zu leisten wäre. Ich erhoffe mir aber auch eine Ausstrahlung auf andere Kirchen und Religionen, eben gerade in der Diskussion zum Beispiel mit dem Islam, von dem wir wissen müssen, dass es dort ganz starke Tendenzen gibt, auch historische, auch Philosophen, die ganz klar die eigene Außerweltheitsvorstellung bereits abgelehnt haben. Und schließlich erhoffe ich mir eine Ausstrahlung dieses jahrhundertealten Know-how der europäischen Kirchen auf die staatliche Ebene, speziell auf jene Staaten, in welchen der nationale Fundamentalismus noch nicht hat überwunden werden können. Ich danke Ihnen.